Hallo und herzlich willkommen zu Folge 28 des Dickichtgeflüsters. Wir sind jetzt schon beenden quasi die zweite Podcast-Saison. Also nicht, dass wir dieses Jahr keine Folgen mehr machen werden, aber die OL-Saison national und international hat letzte Woche ihr Ende gefunden. Und wir wollen auch in dieser Folge ein bisschen zurückblicken, vor allem auf die deutsche Langmeisterschaft letzte Woche, aber auch so ein bisschen drumherum. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna. Wir sind heute zu zweit mit einer Gästin. Aber ich sitze hier ganz entspannt zu Hause nach einem ganz entspannten quasi Spaß-OL dieses Wochenende, den ich im Harz noch mitgemacht habe. Und ich freue mich jetzt auf die Trainingspause.
Das klingt richtig gut. Ja, bei mir ist gerade auch sehr entspannt. Ich habe noch ein bisschen versucht, die Motivation von der DM Lang mitzunehmen und war diese Woche doch noch ein paar Mal laufen. Aber die Saisonpause steht auch kurz bevor. Also es wird schön ruhig, der Herbst kommt, man merkt es.
Ja, genau. Wir haben eine Gästin eingeladen. Wir versuchen hier im Podcast ja immer Leute so ein bisschen aus verschiedenen Gegenden Deutschlands und auch mit verschiedenen Hintergründen im OL einzuladen. Und letzte Woche standen wir dann kurz vor Abreise von der DM Lang noch mit Nilas zusammen und haben uns überlegt, für wen denn dieser Wettkampf vielleicht besonders gut lief und mit wem wir uns vielleicht auch selber gerne schon immer mal unterhalten wollten. Und dann haben wir auch noch festgestellt, dass die Frauenquote unter unseren Gästen schon wieder sehr gefährlich am Absinken war in den letzten Folgen. Ja, und da sind wir auf Esther Schulte zu Hause gekommen, Siegerin in der D35, und haben kurz entschlossen entschieden, sie für heute einzuladen. Tatsächlich hatten wir noch eine kleine hochdramatische Aktion durch unsere Kurzentschlossenheit, weil wir irgendwie das Mikro noch zu ihr bekommen mussten. Also oft schicken wir das ja per Post. Aber da wir jetzt relativ zeitnah nach der DM Lang eine Folge machen wollten, war das praktisch, da wir ja schon mal vor Ort waren, sie einfach direkt noch zu erwischen. Ja, und dann Anna und Nidas. Ich glaube, es war relativ stressig, wie ihr dann noch im allerletzten Moment den langen Weg zu den Parkplätzen geturbo-wandert seid, um das Mikro noch abzuliefern, oder?
Ja, hochdramatisch war das. Ja. Hallo Esther erstmal, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo ihr beiden, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, du hast gerade schon gesagt, die Wiese, das WKZ fing sich an zu leeren und sind da noch ganz schnell runtergesprintet zum Parkplatz.
Ihr habt das große Glück, dass wir mit unseren Kindern relativ lange gebraucht haben. Deswegen glaube ich, wir waren erst kurz vor euch im Auto, obwohl wir bestimmt eine halbe Stunde vor euch losgegangen waren. Da waren einfach sehr viele Stöcke und Moos unterwegs, das noch eingesammelt werden musste. Also von daher, für uns war das nicht, war es überhaupt kein Problem, da noch da zu sein.
Sehr schön. Bei uns dürfen sich die Podcast-Gäste am Anfang immer kurz vorstellen. Magst du uns erzählen, für welchen Verein du läufst und seit wann machst du OL? Vielleicht, wie bist du zum OL gekommen?
Ja, also ich denke, einige kennen mich vielleicht auch noch unter dem Namen Dötsch. Unter dem bin ich ja sehr lange gelaufen. Ich bin zum OL gekommen über meine Geschwister. Meine Eltern machen tatsächlich auch kein OL, haben das aber sehr unterstützt immer. Und meine drei älteren Brüder haben OL über die Nachbarskinder kennengelernt und dann gemacht, sodass ich dann so mit 8, 9 Jahren auch angefangen habe mit OL. Ich habe das eigentlich immer so ein bisschen nebenbei gemacht. Also ich habe immer mehrere Sportarten gemacht und wurde dann irgendwann so im zweiten Jahr D14 plötzlich gut. War vorher schon im Hessenkader, also ich komme aus Frankfurt, also in der Nähe von Frankfurt, aus Dietzenbach. Und dann ging das irgendwie weiter. Plötzlich war der Knoten geplatzt und dann bin ich auch in der D16 dann schon in den Bundeskader gekommen und war dann bei 2 JDMs mit, bei 4 JWMs, dann als Juniorin tatsächlich auch schon mit bei einer WM. Dann war eine Pause, weil ich dann im Ausland war und nicht viel OL gemacht habe. Und habe dann im Elite-Bereich nochmal ein bisschen, ja, nochmal für 2 Jahre so ein bisschen versucht, das wieder aufzunehmen, 2, 3 Jahre. Ja, und dann kam durch Beruf so ein Studium und dann Kinder eine etwas längere Pause mit kleinen OL-Unterbrechungen, so würde ich es nennen. Genau, und jetzt wohne ich seit gut 10 Jahren im Ruhrgebiet in Essen, weil mein Mann, der Roman, der kommt hierher und ich bin nach dem Studium dann auch vor 10 Jahren hierher gezogen und ich laufe aktuell für den DJK Adler nur 7 Bottrop und war vorher eben lange beim OLV Steinberg, beim Heimatverein quasi.
Sehr cool, das ist eine unglaublich große Geschichte, die du so ganz kurz zusammengefasst hast. Ich hätte ganz viele Fragen jetzt.
Gerne.
Also fangen wir vielleicht mal mit was Einfachem an. Welche anderen Sportarten hast du denn früher noch gemacht?
Ich habe viel ausprobiert tatsächlich. Eine Zeit lang auch mal Leichtathletik, wobei das war dann schon so mit 11, 12 zu Ende. Ich bin sehr, sehr lange geritten tatsächlich. Ich hatte ein Pflegepferd, das habe ich lange noch nebenbei gemacht. Und ich bin einfach so auch mal gelaufen. Ne? Das waren so die Sachen, die ich vor allem gemacht habe. Habe aber nebenbei auch noch Instrumente gespielt. Ich war irgendwie relativ breit aufgestellt, wie es bei vielen OLern, glaube ich, der Fall ist tatsächlich. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, nee, im OL habe ich die besten Chancen, vorne mit dabei zu sein und habe mich dann darauf fokussiert.
Ja, das kennen wir, glaube ich, auch gut, Paula, oder?
Ja. Also ich habe tatsächlich nicht so viel andere Sportarten gemacht, aber dafür andere Hobbys, irgendwie Kunst und Musik und alles Mögliche. Aber ja, irgendwie ab einem bestimmten Punkt war OL dann einfach cooler.
Ja, und bietet einfach auch andere Chancen, ne? Also ich fand das einfach immer sehr cool, dass man, gerade wenn man dann so eine gewisse Grenze überschritten hat, mit dem Bundeskader ja auch tolle Reisen machen konnte, muss man ja auch einfach mal so sagen. Und das auch zu einem Zeitpunkt, wo man sonst so nicht gemacht hätte und auch sehr viel international unterwegs war. Ich glaube, heute ist das alles noch viel vernetzter durch die ganzen sozialen Medien. Aber damals war das ja auch noch was anderes, ne? Wenn man dann irgendwie per E-Mail oder ICQ dann auch mit irgendwelchen Leuten aus fremden Ländern geschrieben hat. Das hört sich heute schon sehr alt an. Also man fühlt sich dann auch alt. Aber das war wirklich irgendwie auch schön. Ne? Man ging aus den JWMs, also vor allem bei den JWMs war das so, mit vielen neuen Bekanntschaften und irgendwelchen Trikots aus anderen Ländern nach Hause und hatte einfach sehr über den Tellerrand rausgeschaut und das hat mich immer total fasziniert und fand ich immer total schön.
Du machst gute Werbung für den Bundeskader hier. Ich glaube, die Bewerbungsfrist läuft noch.
Ich habe die Zeit dort sehr genossen. Also ich fand das immer ganz toll. Aber das ist natürlich auch sehr subjektiv. Aber für mich war das eine ganz tolle Zeit, die ich nicht missen möchte.
Hast du irgendein Trainingslager oder Wettkampf im Kopf, die so dein Highlight waren in dieser Zeit?
Mehrere eigentlich. Also für mich war das, also meine erste JWM, die war damals in der Schweiz. Da hatte ich mich tatsächlich bei der JTM vorher auch noch verletzt, auch gar nicht so banal. Bin da im Sprint eine Mauer hochgesprungen und hatte dann eine tiefe Wunde am Schienbein und stand so ein bisschen auf der Kippe, ob ich überhaupt mitfahren kann. Und war dann so mit die Jüngste da im Team und das war total cool, weil es war so die erste Erfahrung bei so einer JWM. Und das werde ich, glaube ich, immer ganz, ganz tollen Erinnerung behalten. Ansonsten, ja, meine letzte JWM, die in Schweden war, in Göteborg, die war natürlich auch irgendwie nochmal ein toller Abschluss. Und dann tatsächlich im Erwachsenenbereich die Wettkämpfe, die weit weg waren. Also ich war beim Weltcup in Neuseeland und auch beim Weltcup in Australien, zum Teil, weil ich eh vor Ort war. Und das habe ich natürlich dann auch mit Reisen verbunden. Und das war natürlich sehr genial, muss man sagen. Und die Möglichkeiten hätte ich ohne den OL definitiv nicht gehabt.
Ja, das ist ja tatsächlich ziemlich einzigartig, weil also zumindest zu meiner OL-Zeit gab es bisher noch keine Wettkämpfe irgendwo in Ozeanien. Und du warst gleich 3-mal insgesamt dort, oder? Also zur J-Bock und zu 2 Weltcups.
Ja. Ja, schon sehr verrückt, auch so im Nachhinein. Ne? Also den einen Weltcup in Australien, in Tasmanien, habe ich damals mit dem Ende meines Studiums im Grunde verbunden. Ich habe damals mein PJ, also mein praktisches Jahr gemacht in Adelaide und bin dann noch mit Freunden gereist und habe das dann quasi hinten dran gehängt tatsächlich. Das passt da ganz gut. Hatte ich auch so ein bisschen so geplant, dass das passt. Sonst wäre ich da sicherlich nicht nochmal runtergeflogen, ne? Aber das passte sehr gut. Und Neuseeland, das wollte ich einfach, das hat sich so ergeben tatsächlich irgendwie. Ich wurde gefragt, hättest du nicht Interesse? Und dann habe ich gesagt, ja, muss ich mal gucken, war direkt vor den Klausuren. Und dann habe ich mir da tatsächlich da 3 Wochen freigeschaufelt. Ich hatte nette Kommilitonen, die mich bei so mancher Pflichtveranstaltung irgendwie da durchgebracht haben. Und kam dann irgendwie eine Woche vor den Klausuren wieder, habe mich dann 5 Tage in die Bücherei eingeschlossen und das irgendwie bestanden. Aber das waren halt so Chancen, wo ich gesagt habe, die bekomme ich nie wieder, das muss ich jetzt machen.
Ja, total. Ja. Würdest du sagen, dass OL in Australien oder in Neuseeland anders ist als in Deutschland?
Ja, auf jeden Fall. Also allein die Karten. Also in Australien, muss ich sagen, lief bei mir auch immer so die gewisse Angst vor Kriechtieren mit. Wobei ich vom OL tatsächlich keine Schlangen gesehen habe, aber ich war ja auch vorher dann 4 Monate dort und es haben mir immer alle gesagt, ach, man sieht keine Schlangen, ne? Die sind immer sofort weg. Ja, ich habe irgendwie 6 Brown Snakes gesehen, die in der Region von Adelaide so die giftigsten sind. Auf irgendwelchen Laufwegen, die noch nicht mal irgendwie so exotisch waren. Da hatte ich echt in Australien sehr viel Respekt vor. Und es war deutlich wilder zum Teil einfach auch. Ne? Das war dann wirklich auch große Strecken, wo du keine Wege oder ähnliches hattest. Und und in Neuseeland, das Gelände war tatsächlich nicht so wild. Das war einmal in der Küstennähe, waren so Dünen, hat wirklich Spaß gemacht. Und sonst war das häufig auch so ein bisschen so Weideland tatsächlich. So wie man es jetzt aus dem Hobbit vielleicht auch kennen würde oder so. Aber ja, von der Kultur dort ist es natürlich schon irgendwie ein bisschen anders, ne? Und natürlich auch nicht ganz so groß. Ne?
Hast du ein Lieblingsgelände oder gehört vielleicht auch Neuseeland, Australien zu deinen Lieblingsgeländen dazu?
Puh, schwierig. Also Australien, also Tasmanien, würde ich jetzt fast sagen, nein. Also ich fand das schon relativ anspruchsvoll. Also ich kam da relativ gut zurecht, aber das würde ich jetzt nicht als mein Lieblingsgelände bezeichnen. Also ich würde jetzt nicht deswegen nochmal nach Australien fliegen oder nach Tasmanien. Ich glaube, es hat andere Anreize dort. Ich würde tatsächlich eher sagen, ja, also ich finde viele Schweizer Gelände schön, Flims Laax da oben, das habe ich noch aus, ich weiß nicht, Swiss Week Zeiten irgendwann mal, vor Ewigkeiten, super guten Erinnerungen. Ansonsten mag ich auch tatsächlich in Schweden irgendwie die Region um Göteborg sehr gerne, wobei ich auch sagen muss, dass ich jetzt in Schweden und Norwegen auch nicht die Expertin bin, ne? Also ich war da schon in einigen Trainingslagern und so, aber ich glaube im Vergleich zu anderen OLern kenne ich mich nicht gut aus.
Aber Ohringen ist nächstes Jahr in Göteborg.
Ja, ich weiß. Ja, da fahren wir tatsächlich auch hin.
Ah,
ja.
Sehr cool.
Genau, das haben wir geplant. Ja.
Ich cool.
Flims Laax finde ich auch sehr toll. Das kann ich unterstützen. Da war ja
also das ist bei mir schon ewig her. Ja, aber
da war ja jetzt vor, also 2023 die WM und es war einfach jedes Training einfach ein Genuss.
Ja, das ist schon traumhaft da oben. Ne? Das ist wirklich schön, das hängt auch noch unten bei uns irgendwo im Keller, die Karte davon, glaube ich, ja.
Genau. Also ich kenne das gar nicht, das Gelände. Mögt ihr kurz beschreiben, was daran so besonders ist?
Das ist so ein Hochplateau, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, was einfach so ein Teil hat. Ich glaube, das ist noch nicht mal so riesig, aber was ganz fein kopiert ist, mit ganz vielen Senken und kleinen Kuppen und so. Also sehr, sehr schwierig, aber so, dass man es irgendwie noch gut lösen kann. Mhm. Total interessant und gut belaufbar dabei.
Okay.
Mhm. Ja, vielleicht können wir mal zum Hauptthema unserer Folge kommen, beziehungsweise dem Anlass. Letzte Woche die DM Lang. Wie? also ich, Ich möchte ungern anfangen, wie es mir ergangen ist. Es war nämlich nicht unbedingt so ein chlorreicher Tag. Aber bei euch war es ja vielleicht besser.
Nein. Ist bei-
okay. Aber wir haben ja eine, die zumindest auf dem Papier einen sehr guten Lauf hatte. Esther, du hast die D35 gewonnen vor Aniko Kulo, die wir im Juni hier auch schon mal zu Gast hatten. Ja, wie ist es dir ergangen im Wald?
Ja, ich musste tatsächlich schon in der Anmoderation so ein bisschen schmunzeln, weil, nein, ich hatte auch keinen guten Lauf. Also, tatsächlich war das
schon zu dritt.
Ja, also, um mal so ein bisschen den Hintergrund zu erläutern, also, ja, ich habe sehr viel OL gemacht, als ich noch ein paar Jährchen jünger war und liebe den Sport auch immer noch und mache ihn sehr, sehr gerne und kann auch viele Sachen abrufen, obwohl ich kein regelmäßiges OL-Training mache. Also hier in Bottrop zum Glück gibt es jetzt gerade wieder ein Training, aber hier gab es auch lange tatsächlich kein Training, weil der Verein ist ein toller Verein, aber viele wohnen auch tatsächlich nicht hier und haben weitere Anreisen und es fehlt auch einfach Nachwuchs und die, die das immer gemacht haben, haben sich auch so ein bisschen zurückgezogen und jetzt so langsam kommt zum Glück so eine neue Generation, aber es ist eben kein Vergleich zu, ich sag mal, Dresden, ja, oder anderen Städten vielleicht auch in Deutschland, wo ein bisschen mehr los ist. Das ist hier schon sehr, sehr schwierig, wenn man ambitioniert OL machen will, irgendwie OL-Trainings dann auch wirklich zu finden. Das ist im Winter, gibt es jetzt zum Glück einen Plan, dass man zumindest einmal die Woche so am Wochenende ein Training machen kann. Aber es ist schon deutlich weniger als in anderen Regionen. Hier gibt es so Winterpokale, wo man am Wochenende dann mal hin kann. Das haben wir aber tatsächlich in den letzten Jahren auch aufgrund der Kinder dann relativ selten gemacht, weil dann hätte immer einer laufen können, der andere hätte irgendwie auf die Kinder aufpassen müssen und dann, dass nochmal einmal einer losgeht, das ist dann halt einfach schwierig. Da haben dann irgendwann die Kids auch keine Lust mehr drauf, zumindest wenn sie selber noch nicht laufen können. Und jetzt kommen wir so langsam in die Phase, dass zumindest unser Großer ein bisschen OL macht und genau. Und deswegen ist eigentlich jeder OL-Wettkampf, wo wir hinfahren, was tatsächlich nicht viele sind. Also dieses Jahr waren wir bei der DM Sprint und jetzt bei der DM Lang und das war's. Auch keine kleineren, also doch ein Landesranglistenlauf, ich möchte nicht lügen, den hatten wir noch vor ein paar Wochen hier. Sonst war ich auch nirgendwo. Und das heißt, für mich ist das immer so ein bisschen eine Wundertüte, was ich an dem Tag so abrufen kann. Weil es ist anders als früher, dass man da gut vorbereitet in irgendwelche Wettkämpfe geht. Meistens bin ich bis kurz vorher oder auch Roman, ne, mit den Kindern irgendwie beschäftigt und dann geht man los und dann, ah ja, okay, jetzt ist der Start und dann probiert man zu fokussieren. Und ich finde das total gut tatsächlich, weil man nicht so viel drüber nachdenkt und auch läuferisch, ja, ich bin nicht unfit. Ich kann gerade im Wettkampf immer unglaublich viel abrufen, wo ich mich immer frage, woher das noch kommt, weil ich tatsächlich auch nicht so viel trainiere. Ich schaffe es einfach nicht und leider. Und ich stand dann da am Start und dachte, ja gut, gucken wir mal, was so geht. Habe tatsächlich eher so offenen Berliner Wald erwartet. Deswegen haben wir auch so ein bisschen die weite Reise auf uns genommen. Wir haben noch Verwandtschaft besucht, sonst hätten wir das auch nicht gemacht mit den Kids, weil wir sind schon 6 Stunden gefahren. Dann abends nach der Arbeit noch, irgendwie donnerstags abends in die Nacht rein. Und und die ersten 6 Posten liefen wie im Traum. Ich hatte so einen Flow und dachte mir, oh, was ist denn hier los? Immer, ich dachte hinter jeder im Hügelchen, ach, da müsste der Posten sein, dann war der Posten da und ich war völlig old. Dachte so, wow, das ist aber sehr ungewöhnlich für mich, weil ich mache schon sonst meistens halt einfach diese Flüchtigkeitsfehler, weil ich einfach die Routine nicht mehr so habe. Mhm. Was mir tatsächlich sehr selten passiert, sind große Fehler. Also, dass ich wirklich mal so 3, 4, 5 Minuten suche, das habe ich eigentlich sehr, sehr selten. Das sind meistens dann irgendwie so 1, 2 Minuten, die ich dann relativ schnell korrigieren kann, dann ist auch wieder gut. Das ist irgendwie, das glaube ich einfach dadurch, dass ich es lange und von klein auf gemacht habe. Mhm. Aber genau das ist mir dann tatsächlich passiert bei der DM Lang, am 7. Posten. Ich habe vorher schon gedacht, oh, der sieht schwierig aus, das sieht aus wie ein Bingo-Posten, komm, ich laufe den sicher außenrum an und dann laufe ich in dem Helm da rein und dann sehe ich da die Löcher und gehe da durch und ja, da war natürlich kein Posten und das war auch alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und da habe ich tatsächlich, ich weiß es nicht, ich hatte irgendwann die Splits angeguckt, aber so 3, 4 Minuten habe ich da locker tatsächlich verloren und war bis dahin anscheinend auch in Führung. Ich hatte es mir danach mal angeguckt und dann habe ich den irgendwann zum Glück gefunden und habe danach aber echt kämpfen müssen, überhaupt so wieder ja, ins richtige Laufen zu kommen, ne? Das, was man so kennt nach so einem Fehler. Und ich dachte auch ehrlich gesagt, nach dem Fehler ist es gelaufen. Also, ja, ich war dann so, ja gut, komm, Esa, jetzt lauf mal noch weiter und jetzt nicht irgendwie an jedem Berg, du komm, mach noch mal richtig und so. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich damit noch gewinne, ehrlich gesagt. Aber es ging anscheinend ja allen so. Der Wald war ja durchaus schwierig. Und ich war sehr überrascht. Also ich habe ehrlich gesagt am Ende auch gar nicht auf mein, ich bin ins Ziel gelaufen, habe geführt. Aber dadurch, dass ich auch vorher halt einen Bundesranglistenlauf hatte, die DM Sprint, war ich auch in der Bundesrangliste nicht besonders weit vorne. Und bin dann quasi direkt, als ich im Ziel war, habe ich mir nur also unseren Ältesten geschnappt und bin mit dem auf die H10-Strecke. Das heißt, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Und kam dann irgendwie mit dem ins Ziel und dann gratulierte mir irgendjemand. Und ich so, wie, wozu denn überhaupt? Sag mal, du hast gewonnen. Ich so, ach, schön, ja, cool. Ja, also, aber wenn man sich die Zwischenzeiten anguckt und auch was ihr so sagt, ging es ja, glaube ich, fast allen so, dass sie doch deutlich mehr Fehler gemacht haben als sonst. Ne? Mhm. Ja.
Ja, ich glaube auch.
Also besonders diese grüne Ecke da hinten, ich habe gerade noch mal auf die Karte geschaut, welcher Posten das war. Das war der mit diesen super vielen Löchern, oder?
Ja, genau.
Ja, also da habe ich auch sehr viele Minuten gelassen.
Und ja, ich glaub, Paula,
das war auch so eine spannende Ecke bei dir dort, oder?
Ja, also nicht genau dort, glaube ich, aber ja,
in na, der ich glaube, der Posten danach.
Ja, genau.
Ne? Also ich habe den Posten danach, glaube ich, auch noch mal eine Minute oder so, aber das hätte ich jetzt aufs normale Fehlerkonto geschrieben, ne? Aber der Posten hat mich schon ziemlich rausgehauen. Aber ich hätte auch im Nachhinein nicht besser gewusst, wie ich ihn, also sicherer hätte anlaufen können tatsächlich, ne? Also von daher, manchmal ist es ja auch einfach so. Manchmal hat auch man auch Glück, da ist dann gerade einer, der ihn findet vor einem und das hatte ich nicht, ich habe da gar keinen gesehen. So ist es manchmal.
Das ja, ist so, so ging es mir auch. Ich war da ganz allein und als ich dann endlich nach 4 Minuten ihn gefunden hatte, dann kam natürlich gleich so eine ganze Horde, die ich den Posten noch zeigen konnte.
Ja, das ist ja meistens so.
Ja. Aber das Glück, wenn man ihn dann gefunden hat, das ist schon gut.
Aber es klang ja schon mal so, dass du zumindest am Anfang von deinem Lauf ist da dann irgendwie doch raus hattest, wie man in dem Gelände läuft. Zumindest solange das dieses Gefühl nicht gestört wurde?
Nee, also tatsächlich. Also ich war selbst überrascht. Also das hatte ich jetzt selten bei den OLs, die ich gemacht habe. Also auch beim selbst beim Sprint nicht. Weil mir ist das beim Sprint, bin ich schnell überfordert tatsächlich, weil ich einfach so wenig OL mache, dass wenn dann alles so schnell kommt, ich überhaupt nicht klarkomme erstmal. Also den muss ich echt bewusst rausnehmen. Dass beim Sprint war noch die schöne Sache, dass ich nicht mitbekommen hatte, weil wir wirklich wieder auf den letzten Drücker kamen, wie immer, mit den Kids irgendwie, ich sofort los musste dann und dann leider keine Postenbeschreibung mitgenommen hatte vom Zielgelände, vom WKZ, weil ich das ehrlich gesagt auch so nicht mehr kannte. Und stand da am Start, war da eine Minute vorm Start dann endlich dann da und sehe nur, alle haben Postenbeschreibungen. Und ich so, oh, hätte ich die mitnehmen müssen? Ja, hättest du. Haben sie noch eine hier? Nee, haben wir nicht. Ich so, oh ja, gut, dann laufe ich jetzt ohne. War an sich auch von den Posten selber, ist das ja meistens beim Sprint kein Problem. Aber es war tatsächlich, auf unserer Bahn waren, ich glaube, 3 Posten, wo ich von der Karte nicht ganz klar erkennen konnte, auf welcher Seite dieser Posten sein sollte. Und das war schon so 50-50. Ich habe Glück gehabt. Ich habe die tatsächlich immer richtig dann angelaufen. Aber das war beim Laufen schon auch spannend. Und ja, ne, es ist nichts Schlimmes, ne? Aber und ich kann das zum Glück auch sehr locker sehen inzwischen. Ich bin da sehr entspannt geworden, was so Wettkämpfe und Ergebnisse angeht. Ich möchte einfach tatsächlich Spaß haben. Und was dann dabei rauskommt, ist, ja, es ist schön, wenn dann eine Medaille rausspringt, natürlich. Und einen gewissen Ehrgeiz hat man ja dann doch irgendwie. Das kann ich auch nicht ganz abschalten. Aber wenn es anders läuft, dann ist das so. Ne? Das ist diesen Elite-Ehrgeiz, den habe ich nicht mehr ganz so sehr. Vielleicht kommt da noch mal mehr wieder. Ja.
Aber was würdest du sagen, war so deine die O-Technik, auf die du vertraut hast? Also hast du eher die Wege genommen oder doch versucht, direkt zu gehen?
Das war eine Mischung, würde ich sagen. Ich fand, die Höhen konnte man, also jetzt nicht die ganzen Senken, sondern wirklich die Höhenlinien konnte man relativ gut. Zumindest am Anfang ging mir das so. Am Ende habe ich sie nicht mehr so verstanden. Am Anfang konnte ich die super gut zuordnen. Und habe mich da richtig gefreut, dass ich das hingekriegt habe. Tatsächlich so bewusst, auch cool, das klappt. Aber wir haben jetzt hier auch nicht wirklich Höhenlinie, muss man einfach auch sagen. Ne? Und die Wälder sind jetzt nicht so super spannend hier. Und dann am Ende habe ich auch aus Kraftgründen zum Teil halt auch aus den Rumrouten gewählt. Ne? Das schon, aber wenn es ging. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Also das war einfach dieses, ich hatte früher mal dieses Karte, Kompass, Konzentration. Das waren immer meine 3 Ks, die ich immer bei allen Wettkämpfen hatte. Und das habe ich, glaube ich, relativ verinnerlicht. Ne? Also dass ich immer im Kartenkontakt bin, klar den Kompass immer nutze und dass vor allem die Konzentration hochgehalten wird. Und das sind so meine Sachen. Ich kann da gar keine spezielle Technik sagen, ehrlich gesagt. Das ist so fließend letztendlich,
ja. Ja, aber also auf die Höhen achten war sicherlich schon also die Grundvoraussetzung in dem Gelände. Wobei ich irgendwie auch Probleme hatte tatsächlich dann mit der Ausführung. Also ich hatte nicht so Probleme, so ungefähr zu wissen, wo ich bin. Aber ich bin einfach nie in den weißen Korridoren gelandet, wo ich eigentlich laufen wollte. Und dann immer durch die Brombeeren irgendwo. War jetzt sicherlich bei uns auf der Elitebahn auch noch ein bisschen mehr notwendig, könnte ich mir vorstellen, dass, oder beziehungsweise, ja, je länger die Verbindungen, desto schwieriger wird es da dann vorzuplanen, wo man eigentlich langlaufen möchte. Aber ich hätte viel mehr Weg nehmen sollen, wahrscheinlich, um es mir da einfacher zu machen. Also ich fand es auf jeden Fall das Gelände nicht ohne. Also ich bin jetzt auch ein bisschen aus der Übung, was Wald-OL angeht, tatsächlich dieses Jahr. Also außer der D-Mittel habe ich nicht viele Wettkämpfe gehabt. Aber ja, irgendwie, also ich glaube, man musste schon sehr genau orientieren, dass man wirklich sich nicht mitdrehen lässt mit den Höhen irgendwie. Wirklich immer auf den Kompass achten, dass man auch auf seiner Linie bleibt. Also mich hat es oft irgendwie dann so ein bisschen weggetrieben, auch durch die Brombeeren, dass ich irgendwie teilweise dann sogar auf anderen Wegen gelandet bin, als ich wollte. Es waren dann immer nur so kleine Ecken, aber das summiert sich am Ende.
Ja, und das stört natürlich auch den Ablauf, ne? Also wenn die Sachen dann nicht ganz so genau, klappen, wie man möchte, das ist, ich glaube, das darf man beim OL generell nicht unterschätzen, ne? Dass man doch ja dann, wenn so kleine Abweicher sind, doch immer auch eine gewisse Verunsicherung vielleicht auch mitschwingt tatsächlich, ne, dass man jetzt doch irgendwie nicht ganz das Richtige gemacht hat. Aber das hatte ich tatsächlich auch so. Diese Richtung fand ich auch schwer zu halten, wenn man dauernd irgendwie ausweichen musste. Ne? Das war bei mir schon auch so. Ja. Das hatte ich auch. Ne? Und ich glaube, man muss halt schon auch sagen, dass in der D35, kommt immer drauf an, wer da jetzt dann gerade so ist, aber die ist ja auch deutlich schwächer besetzt als jetzt eine H35, was sicherlich damit zusammenhängt, dass doch dann einige in dem Alter ihre Kinder bekommen oder noch nicht wieder angefangen haben zu laufen oder so. Und das natürlich was ganz anderes dann auch ist, ne, wer dann überhaupt schon wieder regelmäßig trainieren kann. Und da werden, glaube ich, Fehler auch schneller verziehen als jetzt in der Elite oder in anderen Kategorien. Also ich habe ja immer den Vergleich so ein bisschen bei Roman. Ich meine, der ist jetzt H40 gelaufen, aber auch in der H35. Das liest sich ja fast wie so ein Elitefeld, ne, von vor 2 Jahren, so, ne. Und das ist ja echt was komplett anderes als bei den Damen. Leider, muss man sagen, ne. Aber verständlich, aber so ist es einfach. Und, ja, spiegelt sich ja auch bei mir wieder, ne. Also ich war vor einigen Jahren deutlich fitter, ne? Selbst also mit einem Kind war ich auch noch deutlich fitter als jetzt mit den 3. Aber einfach aus Zeitgründen, ne. Also nach Noah habe ich noch, war ich wahrscheinlich kurz danach so fit wie nie zuvor, muss man ehrlich sagen, weil ich in der Elternzeit Zeit hatte zum Trainieren. Das hat sich danach irgendwie dann doch nochmal geändert, ja. Wobei ich da keinen nicht wirklich OL gemacht hat, tatsächlich, sondern andere Läufe dann, ja.
Ja, und dann hat man so Leute wie Karin Schmalfeld in der Elite laufen, die immer noch richtig gute Platzierungen da abräumt.
Ja. Auf jeden Fall, ja, das ist so. Aber ich glaube, Karin ist da auch ein ganz besonderes Beispiel für, wie man das lange auf diesem hohen Niveau machen kann, auch wenn es auch, ich weiß nicht, was Karin inzwischen trainiert, aber sicherlich auch nicht mehr das, was früher trainiert wurde, aber auch bei ihr muss man ja auch sagen, sie hat einfach wahrscheinlich unglaubliche Routinen, die sie über Jahre so hatte und ich bin bei mir selbst immer fasziniert, wirklich, was mein Körper dann doch irgendwie zu leisten vermag, auch bei Laufwettkämpfen, mit wenig Training, was dann doch plötzlich da noch geht. Also das ist Wahnsinn, ne? Und das denke ich schon, dass das viel damit zu tun hat, dass ich halt in der Jugend viel gemacht habe und ich dann in so Wettkämpfen tatsächlich auch an meine Grenze gehen kann. Vielleicht auch mehr als beim OL, weil dann mache ich einfach Fehler. Da bin ich immer wieder fasziniert, was da so geht, tatsächlich.
Bist du zu deiner Bundeskaderzeit eigentlich mal mit Karin zusammengelaufen?
Nicht bei Wettkämpfen, nee. Tatsächlich, also nichts Internationales. Ich überlege gerade nochmal. Nein, ich meine nicht, weil ich bin 2008 meine erste WM gelaufen. Das war dann als Juniorin. Da war ich nachnominiert worden, bin auch nachgereist tatsächlich. Und da war sie nicht dabei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nee, da war sie nicht mit dem Team. Ich weiß nicht, ob sie da schon aufgehört hat. Das weiß ich tatsächlich nicht ganz genau. Aber ich glaube, ich bin nie mit ihr in einem Nationalteam gelaufen.
Okay. Wer war so in der Nationalmannschaft zu deiner Zeit?
Zu meiner Zeit? Oh Gott, schrecklich hört sich das an. Also ich sag mal, bei der ersten, ich muss echt überlegen, ne? Also jetzt bei der ersten WM da war noch ein Torben Wendler, ein Christian Teich, eine Maike Jäger war mit, ich glaube Elisa Dresen war auch mit da in Tschechien. Ich meine, das war ja im Grunde noch zu früh, ne? Das genau, und dann, wie gesagt, war ich halt im Ausland, habe dann quasi keinen Sport gemacht und habe dann ein paar Jahre gebraucht, um mich wieder ein bisschen nach vorne zu arbeiten. Im Elitebereich, ich war dann 2012 und 2013 nochmal mit bei der WM, dann war das so Sören Lösch, Bjarne Friis, also die, die man auch alle noch kennt, ne? die auch alle immer noch irgendwie dabei sind. Und Philipp Müller, ne? Also diese Riege im Grunde, die also um meinen Jahrgang herum sind. Genau, Bojan, mit dem bin ich, glaube ich, aber auch nie, nee, der war zu jung tatsächlich. Ich glaube, mit dem war ich nie bei einem, also Trainingslager ja, aber Wettkämpfe auch nicht. Genau, ja.
Ja, spannende Mischung auf jeden Fall. Und die Namen, klar, kennt man viele noch davon.
Unter anderem in der H35 der Starken. Jetzt.
Ja, genau, also es ist wirklich so, ne? Das ist tatsächlich so. Also man muss eigentlich, gerade bei den Männern, muss man eigentlich ja nur in die Startliste der 35 gucken. Dann passt das schon ganz gut zusammen, ja. Mhm. Genau.
Du hattest ja gerade schon ein bisschen oder immer mal wieder angerissen, du hast jetzt 3 Kinder und ihr versucht da so gut wie es geht zum OL zu fahren und das alles unter einen Hut zu bringen und dann ja, hast du ja auch noch einen anspruchsvollen Job als Ärztin, würde ich vermuten. Wie bekommst du das alles unter einen Hut?
Bekomme ich nicht. Also ja, also ich glaube, jeder, der sagt, dass man alles unter einem Hut bekommt, ja, es stimmt letztendlich nicht, ne? Also wenn man sich auf eine Sache fokussiert, leidet meistens irgendeine andere Sache. Das ist, glaube ich, so. Also ich habe noch niemanden getroffen, der in allen Bereichen alles 100% machen kann und nirgendwo was runterfällt. Also das ist ja einfach nicht möglich, aus meiner Sicht. Und den Anspruch habe ich tatsächlich aber auch nicht. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man seinen Fokus auf die Sachen legt, die in dem Moment einfach wichtig sind oder vielleicht auch in dem Jahr wichtig sind. Und da versucht das für sich Beste draus zu machen. Und wie du sagst, genau, ich bin in meinem Job auch durchaus gefordert. Durch die 3 Kinder hatte ich immer mal wieder Unterbrechungen, weil ich immer ins Beschäftigungsverbot gegangen bin und Elternzeit genommen habe, was auch schön war und was ich auch sehr genossen habe, aber dann auch immer wieder halbwegs schnell, also nach einem Jahr mal wieder zurück in den Beruf gegangen bin und zum Teil halt mit Nachtschichten, zum Teil mit Wochenenddiensten. Das war zum Teil zumindest sehr, sehr anspruchsvoll, vor allem weil Roman hat sein eigenes Unternehmen, der hat so ein sportwissenschaftliches Institut, also die bieten Laufkurse an, Trainingsberatungen für den Breitensportler vor allem, aber auch Laufreisen an und zusätzlich ist er jetzt auch noch an der Schule als Sportlehrer und da muss man schon sehr jonglieren und wir hatten auch Phasen, wo ich aus der Klinik kam abends um irgendwie 18:30 und er mir quasi einmal die Türklinke in die Hand gegeben hat, gesagt hat, ja, der und der hat schon gegessen und der nicht und dann musste er los zum Training, weil er natürlich dann arbeitet, wenn die Leute anderen Leute frei haben, das ist abends. Und da haben wir aber inzwischen ein ganz gutes Modell gefunden. Für uns war immer klar, das ist jetzt eine vorübergehende Zeit, wo wir das jetzt so fahren. Und ich bin dann vor gut 1,5 Jahren, ja fast 2 Jahren, noch als Weiterbildungsassistentin in der Praxis gegangen und das hat schon super viel erleichtert, weil auch wenn ich da auch an manchen Tagen sehr lange war, ich dann doch zumindest die Wochenenden frei hatte und auch einen Vormittag dann tatsächlich mal frei hatte. Und jetzt habe ich tatsächlich auch nochmal reduziert, also ich habe jetzt nochmal einen neuen Job angefangen, ich habe jetzt endlich meinen Facharzt gemacht im Juli, dann doch nach langer Zeit, durch die ganzen Unterbrechungen und bin jetzt in einer anderen Praxis, wo ich dann auch noch mal ein bisschen weniger arbeite, weil wir eben gesagt haben, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir die Sachen, die uns wichtig sind, wieder mehr auch machen können. Und das ist bei mir tatsächlich auch der Sport, ne? Weil das war das, was dann eben nicht funktioniert hat. Ne? Familie hat funktioniert, Job hat funktioniert, alles, was da so mit dranhängt, hat funktioniert, aber der Job, das Laufen für mich hat halt nicht funktioniert. Und es gab wirklich dann auch Zeiten, da bin ich wirklich monatelang gar nicht gelaufen oder einmal im Monat gelaufen. Und jetzt bin ich zumindest so bei 1-2 Mal die Woche, vielleicht manchmal auch 3 Mal. Das sind dann irgendwie so 8 bis 10 Kilometer und die auch gemütlich. Aber das funktioniert zumindest und das ist schön, ne? Und genau, und da wollen wir halt einfach auch gucken. Und ja, zum UL, das war, stand halt auch tatsächlich lange dann auch einfach nicht so im Fokus. Ne? Also bei Roman ja schon, weil er dann zum Teil ja noch als Bundestrainer unterwegs war. Ich habe es auch tatsächlich ein paar Jahre gar nicht so verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich war das so, ist gerade überhaupt nicht mein Thema. Ich fahre mit den Kindern nicht jedes Wochenende 6-7 Stunden durch Deutschland für einen Wettkampf. Das war mir einfach zu anstrengend und ja. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben natürlich auch schöne Karten in Holland und in Belgien. Da gibt es ja durchaus auch nette Gelände. Das haben wir ab und zu dann noch gemacht, aber dann eher tatsächlich Laufwettkämpfe, die bei Roman sowieso aufgrund seines Berufs häufig auf dem Programm standen oder auch mal sowas wie Berlin-Marathon oder so besondere Sachen, die wir uns dann mal rausgesucht haben, aber die eben nicht mit OL in Verbindung standen.
Richtig gut. Gibt es denn Momente, wo du das Gefühl hast, entweder im Sport vom Beruf zu profitieren oder im Beruf vom Sport zu profitieren?
Im Beruf vom Sport definitiv. Also das fand ich schon im Studium eigentlich. Man lernt beim UL ja schon auch sehr fokussiert zu sein, auch die Disziplin zu haben, auch gerade so in Bezug auf Bundeskader und Training und auch mal die Sachen machen, auf die man keine Lust hat vielleicht, wenn man weiß, dass es wichtig ist und einen voranbringt. Ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt, dass ich das da immer machen konnte und habe das auch fürs Studium gut nutzen können. Andersrum, mein Beruf für den Sport, weiß ich tatsächlich gar nicht so sehr klar. Jetzt, ich sag mal, wenn irgendwelche Verletzungen oder das ist natürlich ganz praktisch, aber ich bin ja auch Kinderärztin, dementsprechend kenne ich mich mit der Sportmedizin so in Grenzen nur aus. Aber ja, es hilft natürlich schon, ne? Auch vom ganzen Verständnis, von der ganzen Physiologie und so ist es gut, wobei ich auch eher der Typ bin, ich höre tatsächlich sehr viel auf meinen Körper, was der mir sagt, im Training oder auch so. Also ich gucke nicht so viel auf meine Uhr. Ich habe zwar eine, aber ich lade das nie irgendwo hoch oder ich lade das noch nicht mal, meistens noch nicht mal runter, muss ich gestehen, weil es mir so für den Moment geht und das, dass ich da Spaß habe und mich gut fühle. Ja, der Roman verzweifelt da regelmäßig an mir, aber ich brauche das einfach nicht. Also das habe ich halt in Bundeskaderzeiten sehr akribisch gemacht. Das waren noch andere Zeiten, da hat man das noch alles anders aufgeschrieben. Nach jedem Training habe ich aufgeschrieben, wo bin ich zu weit rechts oder zu weit links rausgekommen mit dem Kompass und was könnte ich dafür tun, damit das besser wird, so ungefähr. Per Hand noch alles, ganz brav. Die Zeiten sind vorbei, ne? Da habe ich weder die Zeit noch die Muße für, das noch so zu tun.
Das ist vielleicht auch ganz gut so.
Ich glaube auch.
Ja, aber man hört es immer wieder, dass Leute, die wirklich richtig gute Resultate bringen, ihr Training viel, viel mehr nach Körpergefühl ausrichten und teilweise überhaupt nicht mit Uhr laufen. Oder, weiß nicht, so ein ganz prominentes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist Tove. Die hat ja neulich auch diese Trail-Weltmeisterschaften gewonnen und hat danach im Interview gesagt, als sie gefragt wurde, welchen Trainingsplan sie denn verfolgt hat die letzten Wochen, ja, gar keinen. Ich habe halt das gemacht, worauf ich Lust hatte und geschaut.
Ja, das fand ich auch richtig interessant. Ja. Aber man muss auch sagen, also sie hat ja quasi sogar das Wettkampfziel danach ausgewählt, meinte sie, wie sie dafür trainieren kann. Also sagen sie, sie wusste, sie will in den Bergen leben und da einfach jeden Tag irgendwelche Berge hochrennen. Ja. Und dann war es naheliegend, dann für die Trail-Weltmeisterschaft zu trainieren, weil sie dann quasi dort so trainieren darf.
Ja.
Und es nicht eigentlich perfektes Training ist. Einfach nach Lust und Laune in ihrem Fall.
Ja, da muss man auch dazu sagen, dass was sie dann auf ihr Körpergefühl und so, wie sie Lust hat zu trainieren, das ist ja auch etwas, was, glaube ich, keiner von uns auch nur einen halben Tag überstehen würde.
Ja.
Ich meine, ich habe das mir auch angeguckt oder angehört. Tatsächlich, wenn man natürlich immer über der Wettkampf selber eigentlich gar nicht mal die Herausforderung ist, dann sagt das ja einem schon was aus bei so einer Trail-Weltmeisterschaft. Das ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Aber klar, das stimmt, ja. Also beim UL finde ich, ist das tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil man mit der Karte und so auch abgelenkter ist. Aber ich finde das tatsächlich bei so Laufwettkämpfen fast noch mehr, dass das so ist. Ich bin heute auch was mitgelaufen, was auch so eine Schnapsidee war, die viel zu lang war für mich. Aber ich bin einmal einen Marathon auch gelaufen, wollte ich eigentlich nie, hatte ich keine Ambitionen zu. Und dann haben wir einen Startplatz bekommen für den Berlin-Marathon damals. Da war der Noah, als wir den Startplatz bekommen haben, war der, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Und ich hatte schon so wieder ein bisschen angefangen zu trainieren und war mit einer Freundin so einen Halbmarathon gelaufen und dann haben wir diese Startplätze bekommen. Und dann haben wir gesagt, ach, das wäre schon cool, ne? Also Berlin-Marathon, ne? Also wenn Marathon, dann Berlin-Marathon. Und dann haben wir da tatsächlich drauf hin trainiert, also Roman auch und ich auch. Und es war mega Erlebnis, ne? Also das lief total gut. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das damals in dieser Zeit geschafft habe. Würde ich jetzt definitiv nicht mehr so schaffen. Ich glaube, Noah war da 10 Monate letztendlich. Das war schon der Wahnsinn, ne? Brauche ich aber auch nicht nochmal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist schon, ja, was man da auch leisten kann, auch wenn man dann aufs Körpergefühl hört. Also ich war zum Beispiel tatsächlich in den ganzen Jahren kein einziges Mal ernsthaft verletzt. Ja, also ich hatte keine einzige Verletzung. Ich hatte mal, ja gut, einmal bin ich umgeknickt tatsächlich, aber das war tatsächlich in Neuseeland damals auf dem Weg zum Bus, als ich zu den Wettkämpfen fahren wollte. Also ich war gereist und wollte dann morgens mit meinem riesen Rucksack dann zu einem Bus und bin dann an der Bordsteinkante umgeknickt. Im Nachhinein war das wahrscheinlich schon irgendwie zumindest ein angerissenes Band, bin aber trotzdem gelaufen und das war's, ne? Weil ich auch immer bei irgendwelchen Erkältungen oder so immer gesagt habe, nee, stopp, mache ich jetzt nicht, ist mir zu heikel. Und damit bin ich sehr gut gefahren.
Das klingt vernünftig. Ja, ich sehe gerade, dass Anna schon fleißig nebenbei noch weitere Fragen für das A- oder B-Spiel sammelt.
Oh Gott. Okay. Bin ich ja gespannt.
Ein bisschen abgelenkt.
Wärst du bereit?
Nee, passt. Von mir aus können wir gerne loslegen.
Ja. Hast du unseren Podcast schon mal gehört oder weißt ungefähr, wie das funktioniert?
Erklärt es mir nochmal. Also tatsächlich, ja. Ich hatte mal von euch gehört, aber mir war das jetzt nicht so bewusst. Das ist jetzt wirklich schon so ein, wie gesagt, ich bin da beim UL so ein bisschen raus aktuell. Ich habe mir natürlich jetzt vor der Aufnahme dann mal so ein, zwei Folgen angehört, was ich so geschafft habe, aber erklärt es mir gerne nochmal.
Ja, also es ist ganz einfach. Wir stellen dir eine Frage, die man mit zwei Antwortmöglichkeiten und du musst dich für eine entscheiden. Es gibt, also dazwischen ist nicht erlaubt und es soll so schnell wie möglich ablaufen, also einfach nicht tief nachdenken, sondern es soll die spontane Reaktion sein.
Okay.
Genau, es sind auch keine schlimmen Fragen.
Alles gut. So was wie rechts oder links. Es gibt kein richtig und falsch. Okay. Und hat natürlich alles ein bisschen was mit Orientierungslaufen zu tun.
Das habe ich mir fast gedacht. Alles klar.
Okay, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dann geht's los. Außenrum oder über den Berg?
Außenrum.
Dreier Grün oder Kahlschlag?
Kahlschlag.
Luftlinie oder Weg?
Luftlinie.
Höhenmeter oder Kilometer?
Kilometer.
Sprint oder lang?
Sprint.
Ohne Kompass oder ohne Postenbeschreibung?
ohne Postenbeschreibung.
Vorstadtstille oder ach du auch hier?
Vorstadtstille.
Einlaufen oder auslaufen?
Wieder noch. Einlaufen.
Dopp-Spikes oder ohne Spikes?
Ohne Spikes.
Zu spät am Start oder zu früh am Start?
Zu spät.
Wasser oder Krümeltee?
Krümeltee.
Bratwurst oder Kuchen?
Kuchen.
Frankfurt oder Essen?
Essen.
Frankfurt oder Münster?
Münster.
Marathon oder Ultratrail?
Ultratrail.
Schweiz oder Schweden?
Schweden.
Australien oder Neuseeland?
Neuseeland.
Deutsche Staffel oder deutsche Mannschaftsmeisterschaften?
Mannschaft.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Technischer Wald oder Heizerwald?
Technisch.
Massenstart oder Einzelstart?
Massenstart.
Ja, da wären wir auch schon durch. Und sehr spannend am Schluss. Kam dir diese Fragen zufällig bekannt vor? Die letzten vier?
Also Schweden oder Schweiz, das hatte ich auf jeden Fall schon mal gehört, ne? Und Massenstadt das ja auch, glaube ich, ja.
Nee, tatsächlich die allerletzten vier, die hast du schon mal beantwortet.
Die habe ich schon mal beantwortet? Nein. Ja. Wirklich? Wann?
Ich habe ein Interview gefunden von 2007, auf orientierungslauf.de erschienen ist.
Wirklich? Ich wusste nicht mehr, dass es da eins gab. Spannend, cool. Ja, und was habe ich da geantwortet?
Ja, nicht so wie jetzt. Also bei Staffel oder Mannschaft hast du Staffel geantwortet.
Mhm.
Jetzt eben Mannschaft. Mhm. Gut, bei Pizza und Pasta konntest du dich nicht entscheiden. Da war beides.
Mhm.
Ja, bei Technik und Heizarbeit war auch am liebsten eine Mischung. Gut, das war jetzt nicht erlaubt. Genau, und bei Massenstart und Einzelstart meintest du Einzelstart.
Spannend, witzig. Ja gut, ne, habe ich mich weiter oder auch nicht anders entwickelt vielleicht. Zumindest hat eine Entwicklung stattgefunden, ist ja nicht schlecht. ja, wie witzig, ja, lustig. Ja gut, ich meine Mannschaft, ne, muss man zum Beispiel sagen, Mannschaft oder Staffel, da ist es halt zum Beispiel so, dass wir jetzt letztes Jahr dann bei der es ist DBK, ne? DBK-Mannschaft. Ja. Hatten wir dann tatsächlich auch mal wieder eine Mannschaft bei uns im Verein und das hat einfach total viel Spaß gemacht. Ne? Ich war schon ewig keine mehr gelaufen, weiß ich nicht, viele, viele Jahre. Und auch wenn wir super unterschiedlich waren, im Läuferischen, im Urtechnischen, haben wir einfach durch eine super gute Aufteilung tatsächlich den zweiten Platz geholt, was sehr überraschend war für uns. Also vom Papier her waren wir sicherlich nicht die zweitbeste Mannschaft. Aber das finde ich halt bei Mannschaft schon echt cool. Und bei Staffel ist es bei uns zum Beispiel so, da würden wir jetzt im deutschen OL aktuell keine große Rolle spielen. Das muss man auch sagen. Das heißt nicht, dass eine Staffel nicht trotzdem Spaß machen kann. Aber genau, ich habe es so ein bisschen auf den deutschen OL jetzt auch bezogen. Ja, und Massenstart habe ich jetzt wieder beim Deutschland Cup. Ich meine, ich bin nicht Start gelaufen, aber ach, das macht schon Spaß, ne? Und ich bin ja jahrelang bei den ganzen internationalen Staffeln, ich war immer Startläuferin. Ob ich das jetzt so besonders gut konnte, weiß ich gar nicht, aber irgendwie wurde ich dafür immer wieder eingesetzt. Das hat mir auch immer total viel Spaß gemacht. Zumindest, wenn ich läuferisch halbwegs mithalten konnte, muss man ehrlich sagen. Je nach Form.
Ich bin tatsächlich heute auch im Mannschafts-OL gelaufen. Yeah. Und ich kann das bestätigen. Also ich fand es auch total cool, tatsächlich mal, weil ich bin in der Herrenelite mitgelaufen, noch mit einer anderen Frau tatsächlich und mit Leon. Und wir waren definitiv jetzt auch kein Favoritenteam. Aber wir wären tatsächlich Dritte geworden, also niedersächsische Meisterschaften, jetzt nicht wahnsinnig stark besetzt. Aber ich würde schon behaupten, dass wir da einige Teams geschlagen haben, die da vom Lauftempo her deutlich vor uns hätten sein müssen.
Ja,
einfach durch die Aufteilung. Ne? Mhm. Ja. Wir haben da auch, haben es auch ein bisschen experimentiert und haben uns einfach gar nicht hingehockt zum Aufteilen, sondern haben das nur im Laufen gemacht. Also Leon hat das gemacht. Das war auch eine sehr lustige Erfahrung. Sehr stressig, aber es hat funktioniert.
Ja, cool.
Ja, Mannschaft ist einfach ein super schönes Format, finde ich. Gibt es ja auch international nicht. Und in Schweden kannte das auch niemand, als ich denen das dort mal erzählt habe.
Ach, spannend. Das wusste ich auch nicht, dass das etwas Deutsches ist. Zumindest, ja.
Cool.
Ja, also ich glaube so.
Ich glaube schon.
Ja, also es gibt so so leichte, ja, so in die ähnliche Richtung gibt es auch in manchen anderen Ländern. In der Schweiz zum Beispiel gibt es so ein Format, dass man auch zu dritt losläuft, aber man hat nur einen Chip und läuft quasi permanent immer zusammen.
Ja.
Und einer läuft dann nur mal immer schnell zum Posten und die anderen können sich ein bisschen ausruhen. Oder ja, also man macht quasi dann immer so einen Vollsprint zwischendrin. Immer abwechselnd. Also es ist schon, hat schon einen sehr anderen Charakter.
Auch spannend. Das habe ich noch nie gehört.
Doch, das habe ich, glaube ich, auch mal irgendwann gemacht, in irgendeinem Trainingslager oder so. Das kommt mir bekannt vor. Aber auch schon das vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren. Vielen Jahren. Ich fühle mich alt. Ja.
Ja, die Mannschaft ist ja auch so ein kleines bisschen vom Aussterben bedroht in Deutschland. Ist ja nur eine DBK, keine DM. Nächstes Jahr gibt es noch keinen offiziellen Ausrichter. Genauso wie die Nachtmeisterschaft. Da hätte ich auch mal wieder richtig Lust drauf.
Oh, ich nicht. Oh, Nachtduell damit, nee, das ist nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das habe ich noch nie gemocht und ich glaube, naja, das wird auch nichts mehr. Also, beim 24er habe ich das dann notgedrungen gemacht und ich war auch immer relativ gut da drin, weil ich einfach immer Schiss hatte. Ich bin immer sehr schnell gelaufen und sehr sicher gelaufen, weil das, also so nachts da im Wald irgendwo, wenn da viele unterwegs sind, okay. Aber das, nee, das muss ich sagen, ist nicht so meins. Aber ich glaube, ich bin
auch eine gute Taktik für die Nacht.
Ja, möglichst sicher und schnell laufen, genau. Mhm. Ich glaube, ich bin eine DBK-Nacht mal gelaufen, aber das ist wirklich lange her. Das war noch ganz zu Beginn der Bundeskaderzeiten irgendwann mal. Ja.
Ja, gut, wenn man jetzt im Winter OL-Training machen will, kommt man da nicht so richtig drum herum. So, zumindest im Alltag nach der Arbeit.
Das stimmt, aber die Möglichkeit besteht bei uns ja im Grunde gar nicht. Ne? Also außer wir würden selber mit einer Karte losgehen. Aber das kriegen wir auch gar nicht in unseren Alltag integriert. Ne? Also da sind wir froh, wenn wir irgendwie das Laufen hinkriegen und da jetzt unter der Woche noch irgendwie OL mit reinzubekommen, das, was wir doch selber organisieren müssten, wäre sehr schwierig. Ne? Das ist unrealistisch für uns.
Ah, eine Frage fällt mir tatsächlich doch noch ein, die wir Aniko auch gefragt haben, beziehungsweise bisher alle Kinder, alle Gäste, die selbst Kinder haben. Du hast ja erwähnt, dass dein ältester Sohn jetzt auch schon ein bisschen selbst aktiv wird beim OL. Und gibt es irgendwas, wo du dir irgendeine Neuerung im deutschen OL, irgendwas, vielleicht auch was ganz Kleines, was du dir wünschen würdest, um das irgendwie diesen Einstieg zu erleichtern oder auch euch die vielleicht die Tagesplanung zu erleichtern bei einem OL-Wettkampf?
Ja, auf jeden Fall. Also im Grunde freie Startzeiten in oder flexible Startzeiten in den Klassen. Das funktioniert ja zum Beispiel bei Uhringen ganz wunderbar. Na, da gibt es ja auch die, nicht die Elite-Klassen, aber die Kurzklassen, auch die Altersklassen, dass man einfach einen freien Start hat. Jetzt zum Beispiel bei DM Lang war schon super, dass die H10 auch einen freien Start hatte. Das war super. Dadurch konnten wir halt, wenn wir fertig waren, dann mit ihm los. Aber das wäre super, wenn man das einfach flächendeckend, meinetwegen für die DH35, DH40 machen würde. Ich meine, ganz ehrlich, man kann ja auch, wenn man zum Start geht, ob man dann jetzt 4 oder 6 Minuten noch warten muss, weil vielleicht gerade einer los ist, ist ja, glaube ich, für keinen irgendwie schlimm. Ich verstehe das Problem, weil natürlich viele Klassen auf dieselbe Bahn gehen und das ist schwierig zu organisieren vielleicht. Auf der anderen Seite sind es ja meistens irgendwie Klassen, klar, da sind auch viele noch ambitioniert unterwegs, aber da würde, glaube ich, jetzt keiner was sagen, wenn man dann halt irgendwie doch irgendwie 2 Minuten vor einem schnelleren startet und nicht um von dem eingeholt zu werden, wenn man sein Kind betreut. Und das würde schon super viel ausmachen, weil klar, die Kinder sind irgendwann im Alter, wo die noch alleine auf der Zielwiese bleiben können. Aber wir haben halt einfach das Problem, dass wir noch 2 kleinere mit dabei haben. Der Emil, der ist jetzt 5, Linnea ist 3. Die können wir nicht einfach auf der Zielwiese sitzen lassen. Und je nachdem, wann halt andere Leute aus dem Verein laufen. Unser Verein ist häufig bei den Wettkämpfen jetzt auch nicht mit super vielen Leuten vertreten, beziehungsweise sie haben natürlich auch alle ihre Läufe. Es ist schwierig, ne, dass sie dann da alleine bleiben. Und wir hatten jetzt am Wochenende auch einfach das Glück, dass Romans Schwester, die wohnt in Potsdam. Und dann haben wir die Kinder tatsächlich dann zum Teil zumindest dort gelassen. Sonst wäre das auch gar nicht so einfach möglich gewesen. Und bei einer Staffel ist natürlich auch kein Problem, aber das würde es schon sehr vereinfachen, wenn man da freie Startzeiten hat. Auch wenn es für den Ausrichter natürlich nochmal zusätzlicher Aufwand vielleicht ist. Aber das vereinfacht es sehr.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Forderung oder ein Vorschlag, den die anderen auch alle schon hatten. Also da scheint was dran zu sein.
Ja, es ist halt schwierig, ne? Das sonst unter einen Hut zu bekommen. Ja. Ne? Dass da alle ihre Kosten kommen und darum glücklich nach so einem Wochenende rausgehen. Wir wollen ja auch nicht, dass unsere Kinder am Ende keine Lust mehr auf OL haben. Das wäre jetzt nicht so optimal.
Ja,
ja.
Ja, genau. Gut. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Beziehungsweise auch unsere Hörer. Hoffentlich.
Ist ja auch bald Bundestagung.
Genau. Ja, dann schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier bei uns vorbeizukommen. Ich fand es sehr spannend. Also tatsächlich auch, weil ich fast nur deinen Namen kannte und wirklich nicht viel mehr, auch gerade aus deiner Elitezeit, weil das eben einfach vor meiner Zeit war. Also ich habe zwar schon OL gemacht, aber ja, man kriegt dann irgendwie doch nicht so viel mit von den Erwachsenen oder den viel Älteren. Genau.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Danke, dass du da warst. Wir haben viel, viel Neues gelernt.
Ja, danke, dass ich vorbeischauen durfte. Mir hat es viel Spaß gemacht und ja, ich bin gespannt, was dann demnächst noch für Gäste bei euch sind und werde sicherlich öfter als auch mal reinhören.
Sehr schön. Dann habt noch einen schönen Abend und kommt gut durch den Winter.
Danke,
ja. Mit ein bisschen Laufen.
Ja, doch, das wird schon.
Und dann bis bald auf der Wettkampfwiese.
Tschüss.
Genau, bis dann. Tschüss.